Der Supernasen-Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen. Und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
Ja, liebe Freunde des guten Gesprächs, da sind wir wieder, eure Supernasen. Und ich muss natürlich aus Hamburg als erstes heute, logischerweise. Es ist, alle Titelseitungen der deutschen Zeitungen sind voll, alle Zeitungen sind voll. Mein Freund Thomas hat geheiratet. Wen soll er heiraten? Natürlich Carina, die Freundin meiner Frau. Von daher, die beiden haben geheiratet. Natürlich die herzlichsten Grüße aus Hamburg. Ja, die habt ihr natürlich schon vorab gekriegt, aber ich sage sie jetzt nochmal.
Es gab einige, die gefragt haben, wo war Mike? Es ist nicht so, dass du nichts gewusst hast, Mike.
Nein, ich war mit der Erste, der es gewusst hat. Mhm. Wahrscheinlich hat Birgit es noch einen Moment früher gewusst als ich, weil ja Frauen sich was untereinander viel eher erzählen als wir beide. Also Birgit wusste es sehr, sehr, sehr früh. Und ich wusste es auch sehr früh. Das hatte den großen Vorteil, dass ich etwas vorbereiten konnte, was ich so für meine Familienangehörigen, wenn sie ein, sagen wir mal, tolles Erlebnis vor sich haben, wie eine Hochzeit, also zum Beispiel zur Hochzeit meiner Tochter, habe ich ein ganz tolles Lied produziert im Studio für die beiden. Das heißt, bis zum Mond und zurück. So lange hoffen wir, dass ihre Liebe hält. Bis jetzt hält sie noch mit Jochen und Nina. Und gute Freunde, oder sagen wir mal sehr gute Freunde, also ganz wenige gute Freunde, kriegen von mir auch zu besonderen Anlässen ein Lied. Und das hat sich natürlich bei euch beiden angeboten.
Richtig.
Deshalb habe ich meinen alten Kumpel Slizzy angerufen und sage: Räum das Studio frei, wir müssen produzieren. Und da das Lied quasi ja ein Duett ist, es handelt von dir und Carina, habe ich auch noch eine Sängerin engagiert, und die ist eine lange Freundin von uns, Anja Bublitz heißt die. Das ist die Sängerin von Godewind, die man hier im Norden ja sehr kennt, eine berühmte norddeutsche Band. Die singt ganz toll, und da haben wir gesagt, dann machen wir mal einen Song für Thomas und Carina. Und den haben wir euch natürlich direkt zur Hochzeit rübergejagt. Und dich habe ich genau im richtigen Moment erwischt, weil dich hatten sie gerade zu dem Zeitpunkt weggesperrt.
Ja, ich habe ja die Braut nicht sehen dürfen, die dann mit ihrer Tochter den Hügel herabgeschritten kam wie eine Göttin. Ich war ganz begeistert. Mike, aber ich muss sagen, ich bin ja niemand, der emotional so schnell weg, mir treibt es selten das Pipi in die Augen, wie es so schön heißt bei vielen Followern. In diesem Fall hat's mir schon gereicht, dass das Mädel gesungen hat, da war ich schon ganz gerührt. Dass du dann in der zweiten Hälfte auch noch deine Elvis-Stimme ausgepackt hast, hat mich sehr gerührt. Und dass du was für mich gesungen hast, "Ich bring dich nach Haus" hieß das Lied, das hat mich sehr, sehr gerührt. Also ich hatte schon lange keine Rührung mehr bei deutschen Texten. Dass ich bei dir nochmal gerührt sein würde, hätte ich mir nicht vorstellen können. Für mich bist du ja immer jemand, der eher die gute Laune in den Vordergrund stellt als die Emotion. In diesem Fall war das aber anders, und ich war emotional mitgenommen, wie das so schön heißt. Du hast mich auf einem wackeligen Bein erwischt, sozusagen, in diesem Moment.
Ja, das war gar nicht mein Plan, aber das war natürlich in dem Moment dann genau richtig, weil das Lied ist natürlich sehr emotional. Ich kann auch sehr emotionale Lieder schreiben. Ich habe auch zur Geburt meiner Enkeltochter ein sehr, sehr schönes Lied für meine Tochter und meine Enkeltochter geschrieben. Also ich kann das auch, und ich freue mich natürlich extrem, dass es bei euch beiden so gut angekommen ist. Birgit hat sich auch sehr gefreut. Von daher nochmal liebe Grüße natürlich an die Frau Gemahlin, ganz besonders an dieser Stelle. Und was ich natürlich auch beobachtet habe, weil ich bin ja geheim im Internet unterwegs, Leute, ihr findet mich ja nicht, ich bin ja Black Mamba 51, ich bin ja überall unterwegs und beobachte alles. Und mein Freund Thomas hat durch seine Hochzeit sage und schreibe jetzt plötzlich 110.000 Follower auf Instagram, und das ist ja schon eine richtig bemerkenswerte Zahl, oder? Warst du selber überrascht?
Offensichtlich ging das dann nach oben. Erst habe ich bei 106, hing ich ja lange rum und habe dann nochmal 4.000 Fans eingesammelt durch diese Hochzeit. Ich heirate demnächst öfter, damit ich sozusagen auf 150.000 komme.
Du kriegst aber nicht noch ein Lied, das reicht jetzt.
Ja, ich muss auch sagen, apropos Lied, du hast auch da schön unter irgendwelchen Hamburger Büschen gestanden und hast fließend deine Geschichtchen erzählt. Drei Geschichten hast du mir zur Hochzeit geschenkt. Eine davon war, dass ich dich relativ früh in meine, sagen wir mal, Gewissensnöte eingebaut habe, weil ich plötzlich in der Tat mich neu verliebt hatte und nicht gewusst hatte, wie es weitergeht. Aber du hast mir da aus der Patsche geholfen, indem du gesagt hast, folge deinem Bauch, was ich auch getan habe.
Ja, dann habe ich die zweite Geschichte erzählt, die können wir ja ruhig erzählen, weil die lustig ist. Die zweite Geschichte, die habe ich erzählt, die spielte nämlich morgens in Miami. Da lag ich mit Birgit im Bett und wir guckten raus aufs Meer. Und Birgit liest die Online-Nachrichten aus Deutschland und sagt zu mir, hier steht, Thomas Gottschalk verlässt seine Frau. Und ich sage, was? Das kann nicht sein. Doch, hier steht, Thomas Gottschalk verlässt seine Frau. Und du kennst die mich natürlich ewig, Birgit, und sieht mir natürlich sofort an, dass ich das schon wusste. Das hast du doch gewusst. Und ich sage, was? Ja, Thomas Gottschalk verlässt seine Frau. Ich sage, ja, habe ich gewusst. Warum hast du es mir nicht erzählt? Und dann habe ich gesagt, ja, Thomas hat es dir ja auch gerade erzählt.
Ja.
Den Gag konnte ich nicht.
Das war doch
so. Den Gag
konnte
ich nicht liegen lassen. Ja, okay, sie hat nach dem Frühstück dann auch wieder mit mir gesprochen. Aber das sind natürlich lustige Geschichten, die uns beide schon ewig verbinden. Und gerade im Podcast merken die Leute natürlich auch, dass wir nicht einfach so vor uns hinreden, sondern dass wir schon lange befreundet sind. Was natürlich oft dazu führt, dass wir auch oft einer Meinung sind, aber dagegen ist ja gar nichts einzuwenden.
Ich glaube, dass das mit der gleichen Meinung auch daher kommt, dass wir ein gleiches Alter haben relativ und dass wir natürlich mit den gleichen Erfahrungen groß geworden sind, die alle Menschen haben, die unser Alter erreicht haben. Ich merke das gerade umso mehr, als ich gerade mein Hörbuch einlese. Ich habe ja ein Buch geschrieben, ungefiltert, und ich denke manchmal, oje, oje, das kommt aber etwas gestrig daher. Aber wir sind natürlich mit Liedern groß geworden, die heißt, ich will einen Cowboy als Mann. Das will heute keiner mehr. Mit 17 hat man noch Träume, das mag vielleicht noch gelten.
Cowboy darfst du gar nicht mehr sagen, doch. Cowboy darfst du noch sagen,
aber da sprach der alte Häuptling, der Indianer darf sie nicht mehr singen, obwohl alle mitsingen, wenn das Lied, auch die 14-Jährigen singen das komischerweise mit. Ich bin ja immer überrascht, dass die kennen Lieder, die ich schon gar nicht mehr erinnere und die wissen gar nicht mehr, von wem das stammt. Also ich habe zum Beispiel bei meinem Kollegen Konstantin Zöller erlebt, dass der gar nicht wusste, dass Go West nicht von den Pet Street Boys stammt, von den Pet Street Boys, sondern dass das Pet Shop Boys heißen die. Das war nicht von ich bin so erschrocken. Carina ist gerade hier durch den Saal geschwebt. Der Mike hat dich gerade.
Die Braut schwebt gerade durch den. Hallo, schöne Frau.
Hallo.
Ich habe deinen Mann gerade noch mal gratuliert. Ich mache es natürlich jetzt öffentlich auch noch mal bei dir. Du siehst aber auch wieder gut aus. Ich verstehe ihn total. Ich kann mich so in ihn reindenken.
Ja.
Leute, ich muss es jetzt beschreiben. Ihr seht zwei wahnsinnig glückliche Menschen mich jetzt anschauen. Carina und Thomas blicken jetzt hier in die Kamera. Und die haben sich natürlich tatsächlich gesucht und gefunden. Du hört aber auf, hier rumzuknutschen, ihr beiden. Wir machen einen Podcast, Leute. Hallo.
Viel Spaß.
Das war sie.
Die sind sowas von verschossen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Unglaublich. Die sind ja schon 6 Jahre zusammen und immer noch völlig verknallt. Sehr schön.
6 Jahre. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das geht, dass man 6 Jahre lang verliebt ist. Aber ich bin es. Ich gebe das zu. Und es ist offensichtlich auch etwas, was die Menschen um uns herum bemerken, dass wir so eine Art von Atmosphäre mit uns mittragen, die wir schon mehrere Jahre auf dem Buckel haben.
Genau, man sieht es euch tatsächlich an. Ich habe es eben gerade wieder gesehen. Ich kann es so, ich kann es live bestätigen quasi. Die haben natürlich unglaublich viele Menschen auf Instagram gratuliert. Ich war total begeistert. Also Boris Becker, dem bist du ja zuvor gekommen, der heiratet jetzt irgendwann.
Ja.
Seine junge Freundin, da bist du ihm zuvor gekommen. Da stehen hier Namen Thomas Anders, Sascha, Birgit Schrohwange, Riccardo Simonetti, der ist dir knapp zuvor gekommen. Der hat, glaube ich, einen Tag vor dir geheiratet.
Offensichtlich auf Mallorca, soweit ich das mitbekommen habe.
Ja.
Ich war ja eine Insel weiter. Ich hab mich mit diesem Ballermann, natürlich kann ich mich sehr wenig identifizieren, aber mit Ibiza, das hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen.
Das glaube ich. Und dann die ganzen wichtigen Frauen haben dir natürlich auch gratuliert. Frauke Ludewig, Evelyn Bodecki, Jenny Elvers, Michaela Schaffrath, Jorge González, ach, das ist ein Mann, Mareike Amado, alle haben sie dir gratuliert. Und natürlich mit was? Mit Recht, logischerweise. Ja, Thomas hat geheiratet, die beiden sind immer noch glücklich zusammen. Macht ihr eigentlich auch eine Hochzeitsreise?
Wir werden zweierlei Dinge tun. Wir werden, da bist du auch eingeladen, im nächsten Jahr nochmal eine Feier machen, die wir mit meinem Geburtstag verbinden. Das sage ich dir noch genau Bescheid. Du hast es ja nicht so weit.
Richtig.
Und ich werde bei RTL wahrscheinlich einen Junggesellenabschied abliefern, damit ich auch mich im Fernsehen gebührend quasi, was die Hochzeit betrifft, sehen und hören lasse. Da hat Günther mir gerade zugesagt. Günther kriegt einen Preis und ich habe ihm im Gegenteil zugesagt, im Gegenzug mehr oder weniger versichert, dass ich die Laudatio auf ihn halten werde bei der Preisverleihung. Wir hatten eigentlich uns verabredet, dass wir erst bei der Beerdigung des anderen wieder auftreten. Aber da muss ich dich auch noch fragen, ob du da mitmachst, Mike.
Bei dem Junggesellenabschied?
Jawohl.
Natürlich. Wer sollte da nicht mitmachen? Günther muss den jetzt ausrichten, oder was? Also du hältst die Laudatio und Günther muss einen Junggesellenabschied machen.
Günther ist mit dabei, aber er wird sich, wie das üblich ist, immer in der Verweigerungshaltung befinden.
Okay.
Muss denn das sein? Günther ist ja grundsätzlich in Verweigerungshaltung.
Ja. Gut, ja, ich komme.
Wenn es denn möglich ist.
Ich komme, ich bringe meine Gitarre mit.
Da bin ich beruhigt. Ohne Gitarre erkennt man dich ja gar nicht.
Nee, richtig, deshalb bringe ich sie ja mit.
Der Mann mit der Gitarre.
Der Mann mit der Gitarre. Das muss Mike sein.
Das muss Mike sein.
Woran hast du mich erkannt, Thomas? An der Jacke. Die hast du schon so lange, Mike. Gut.
An deiner Jacke, mit der du dein Lied aufgenommen hast vom alten weißen Mann, da war ich ein bisschen neidisch. Das war eine richtige Rock'n'Roll-Lederjacke. Die habe ich nicht.
Um die Jacke bin ich ja schwer beneidet worden. Olivia Newton-John wollte mir die in der Fernsehsendung schon abkaufen vor, ich glaube, 40 Jahren. Für $5,000, da habe ich gesagt, Geld habe ich alleine. Von daher, die Jacke ist natürlich fast heilig. Also viele haben mich auf diese Jacke angesprochen, weil die gibt's natürlich heute nicht mehr. Schon gar nicht in der Ausführung. Und von daher, die ziehe ich nicht an. Die ist viel zu teuer für deinen Junggesellenabschied. Vielleicht macht Günther mir da noch einen Fleck drauf.
Ja.
Verschüttet da eins seiner Weingläser.
Günther neigt ja dazu, Flecken auf andere Leute zu machen.
Bringt Günther denn wenigstens den Wein mit? Der hat doch ein eigenes... Gut.
Ich werde ihm das nochmal nahe bringen, dass er den Wein mitbringt und vielleicht auch die Millionen, die er ja immer mit sich rumträgt und die man gewinnen kann, wenn man die Fragen richtig beantwortet.
Richtig. Ich bin mal gespannt. Ich lasse mich überraschen. Ja, Freunde, wir haben alles besprochen, was die Hochzeit von Thomas und Carina angeht. Ich bestätige, sie sind immer noch glücklich. Hochzeitsreise wird vielleicht passieren. Ich habe damals bei meiner Hochzeit, das war sowieso eine ganz, sagen wir mal, sehr stümperhaft alles von mir vorgetragen. Nicht so toll, wie Thomas das gemacht hat. Nur war ich damals natürlich auch viel, viel jünger. Wie gesagt, heute auch immer noch, also dein Antrag, ob ich dich heiraten will, war sowieso toll. Da sind wir irgendwie mit dem Auto nach Düsseldorf gefahren und du hast zu mir gesagt, eigentlich könnten wir jetzt auch heiraten.
Ja, das klingt ja natürlich sehr nach Mike Krüger.
Würde ich heute vielleicht anders machen.
Ja.
Vielleicht würde ich heute vorher ein Lied schreiben und das ihr zu Füßen legen. Was ich natürlich später, Birgit hat natürlich auch mehrere Lieder schon von mir geschenkt bekommen. Zu wichtigen Geburtstagen zum Beispiel oder zu tollen Hochzeitstagen. Wir sind ja nun schon ein bisschen länger verheiratet. Und da gibt es auch den schönen Gag, fällt mir gerade wieder ein, zur silbernen Hochzeit von uns beiden, die auch schon lange zurückliegt, habe ich bei 7 Tage, 7 Köpfe gesagt, hat Jochen gesagt, Mensch, ich habe silberne Hochzeit, was hast du deiner Frau denn geschenkt? Und ich habe gesagt, ich schenke ihr eine Reise nach Australien. Und da sagt Jochen, ja, das ist ja ein super Geschenk. Wir wissen, das steigern zur goldenen Hochzeit. Da hole ich sie wieder ab.
Das ist natürlich, ja. Ja.
Okay, so viel zu Hochzeiten und solchen Sachen. Wir kommen zu den wichtigen Themen dieser Zeit, natürlich zu unseren Supernasen.
Super News.
Und jetzt die Supernasen Super News bei RTL Plus.
Voll die Neuigkeiten!
So, Freunde, wir halten uns ja grundsätzlich aus der Politik raus, was ich auch eine weise Entscheidung von uns beiden finde, weil es wird ja gerade da draußen nicht besser. Wir hatten ja gerade Wahlen und ich möchte zu diesen Wahlen einfach nur mal Karl Lagerfeld zitieren, den ich sowieso sehr bewundert habe. Und der hat folgenden Satz gesagt: In einer schwierigen Lage suchen die Intelligenten nach Lösungen und die Idioten nach Schuldigen. Damit beschreibt man, glaube ich, alles, wie es im Moment da draußen gerade aussieht. Karl Lagerfeld war bei dir ja auch viel bei Wetten, dass zu Besuch, oder, Thomas?
Ja, Karl Lagerfeld war eine interessante Figur. Er war ja so ein gewisser Spöttler, was ich toll finde, was es kaum noch gibt, weil sich keiner mehr traut, spöttisch zu sein. diese Form von Sarkasmus, die er immer so ein bisschen gepflegt hat, gibt es kaum noch, weil er sie leicht missverstanden wird. Ich würde gerne mal wissen, wie Karl Lagerfeld sich in der heutigen Lage artikulieren würde. Er war ja privat und dienstlich ein völlig anderer Mensch. Man hat sich immer gefragt, wie kriegt er diese Haarfülle her? Ich habe ihn auch mal gefragt, wie er das macht. Er hat gesagt, das macht er mit weißem Puder. Das war im Grunde nichts anderes. Er hat sich da so Trockenshampoo drauf gestreut und hat das dann nach hinten gebürstet. Das war das Geheimnis von Karl Lagerfelds Frisur und das Geheimnis seiner Herkunft. Er ist ja wie du aus Norddeutschland, ist in Hamburg groß geworden und kommt aus einer Dynastie, die heute vergessen ist, weil die jungen Menschen das nicht mehr pflegen, nämlich die Kondensmilch. Er war aus dem Hause Glücksklee. Sein Vater war der Vorstand, beziehungsweise den hat die Fabrik sogar gehört. Die haben damals diese Milch gemacht, die man in den Kaffee geschüttet hat. Da gab es Bärenmarke, es gab Libbys und es gab Glücksklee. Da hat man so Dosen gehabt, in denen man zwei Löcher gemacht hat. Hinten eins für die Luft, vorne kam die weiße Tunke raus. Die hat man in den Kaffee geschüttet. Junge Leute wollen das gar nicht mehr und kennen das gar nicht mehr. Die müssen sich entscheiden, ob sie nun Kokosmilch nehmen oder Vollmilch, aber selten nehmen sie Vollmilch. Sie sind ja alle, haben ja alle eine Glutenallergie.
Genau.
Und insofern ist das alles anders geworden, als es zu unserer Zeit war. Und zu Zeiten Karl Lagerfelds, Gott hab ihn selig. Seine Katze fliegt durch die Lüfte und sie ist Pupetta, die habe ich nie kennengelernt. Pupette heißt sie. Pupette habe ich nicht kennengelernt, aber Karl habe ich gut gekannt. Ich habe ihn auch privat des Öfteren erlebt und beschreibe das auch in meinem Buch. Karl war ein sehr distinguierter Mensch und war ja von allem ein bisschen interessiert, was Kunst betraf. Er hat sich ja für Mode nicht nur interessiert, sondern auch für moderne Kunst und war einer, der in Frankreich sehr gut angekommen ist, was ja nicht für alle Deutschen gilt.
Richtig. Und er hat ja eine der größten Privatbibliotheken, glaube ich, die es gibt. Er hat ja unglaublich viele Bücher in seinem Chalet in Frankreich. Ist eine riesige Bibliothek. Die ist, glaube ich, jetzt sogar irgendwie verkauft worden. Also der war natürlich an allem interessiert, was Kunst, Literatur und Mode logischerweise natürlich war.
Ja. Der war ein vielseitiger Mensch, von dem es heute nicht mehr so viele gibt. Er war ein Philanthrop, wie man sagt, ein Menschenfreund, obwohl er ein bisschen kratzbürstig immer unterwegs war, wenn er öffentlich aufgetreten ist.
Ja, das fand ich immer unglaublich. Eigentlich hat man sich immer schon gefreut, wenn der bei dir auf dem Sofa saß. Was haut er jetzt wieder für Sprüche raus? Ihr habt euch da natürlich gegenseitig hochgeschaukelt oft in der Sendung. Mir ist eine Szene immer im Gedächtnis geblieben, weil ich die so lustig fand. Da saß Sylvie Mais neben Karl Lagerfeld bei dir auf dem Sofa. Die hieß damals noch Van der Vaart und saß da mit ihrem Mann. Und dann ging es um Chanel natürlich logischerweise und wie teuer die Kleidung ist, die es da bei Chanel zu kaufen gibt. Und dann hat sie gesagt, so ein bisschen ihn angemacht, dass sie ja eigentlich auch vielleicht bemustert werden könnte von Chanel. Und dann hat sie irgendwie so gesagt, ja, könnte man denn da auch Prozente kriegen bei Chanel? Und hat er nur gesagt, ich sitze doch dann nicht an der Kasse.
Das fand ich
so einen witzigen Satz. Das war die Top-Antwort.
Ja.
Ich sitze doch dann nicht an der Kasse.
Ja, so Sachen hat er immer rausgehauen mit seinem lispeligen S. Ich sitze doch da nicht an der Kasse, hat er gesagt. Und das war typisch Karl.
Ja, absolut super. So, wir haben die Wahlen besprochen, wir haben Karl Lagerfeld besprochen. Da haben wir wieder einen guten Dreh gekriegt, weg von der Politik. Und wir kommen zum zweitwichtigsten Thema diese Woche. Leute, der Dschungel ist zu Ende. Der Dschungel, nicht einfach der Dschungel bei RTL, was ja mit die Hauptsendung geworden ist bei RTL, sondern der Dschungel der Legenden.
Der Legenden.
Also da waren jetzt Dschungellegenden, sogenannte Dschungellegenden drin und gewonnen hat Georgina Fleur, von der ich sagen muss, ich habe dann da immer mal reingeguckt, weil alleine wegen dem Podcast mich das natürlich interessiert, weil wir über sowas ja gerne sprechen. Und die Georgina ist wirklich eine sehr hübsche Frau, muss ich sagen. Die sah selbst im Dschungel unter diesen merkwürdigen Bedingungen, in denen die da leben, sah die meistens richtig gut aus. Also da hat eine sehr schöne Frau gewonnen. An sich finde ich aber, das ist eine sehr, eigentlich eine traurige Veranstaltung. Und die waren auch alle immer sehr traurig da im Dschungel. Also die brachen dann nach einer Woche Nahrungsentzug, fingen die dann alle an zusammenzubrechen und dann ihr Innerstes nach außen zu kehren und erzählten dann traurige Geschichten aus ihrer Kindheit und aus ihrer Ehe und was für Depressionen und sie alle haben. Also die mussten alle dringend eigentlich zum Psychiater. Und haben natürlich anscheinend so eine finanzielle Situation, dass sie tatsächlich sich dafür Geld in so einen Dschungel sperren müssen und Nahrungsentzug kriegen, merkwürdige Sachen zu essen. Also ich finde diese Veranstaltung eigentlich sehr, sehr traurig. Und dann haben die natürlich, da werden die noch von irgendwelchen hämischen und sagen wir mal doch wenig witzigen, schadenfrohen Moderatoren belästigt, einmal am Tag abends und zu irgendwelchen Prüfungen eingeladen. Also ich fand es eher deprimierend und deshalb hat es mich eigentlich gefreut, dass wenigstens eine gut aussehende und im Legenden, würde ich mal deutsch sagen würde, auch von der Intelligentheit vorne liegende Frau gewonnen hat, weil eine der Legenden war Gigi, der unglaubliche Sachen rausgehauen hat, der musste in einer Prüfung das Wort Dschungellegende buchstabieren und hat das tatsächlich, oh Wunder, richtig hingekriegt. Und dann hat er danach gesagt, in seinem Jubel, dass er das richtig gemacht hat, ich habe Diktat studiert. Das liegt an meiner Intelligentheit.
Ja. Es ist rührend. Ich muss auch sagen, dass man ja, ich habe das in meinem Buch recherchiert, es gibt ja auch eine neue Art fernzusehen, das ist das Hate-Watching. Man guckt gar nicht mehr, weil man sich unterhalten möchte, sondern um sich aufregen zu können über das, was da passiert.
Ja, ich glaube auch, das ist der Trend. Mhm. So funktionieren ja ganz viele Sendungen. Also ich finde es eher traurig, weil das für mich natürlich mit Unterhaltung nichts zu tun hat. Und Thorsten Legert hat aber, der auch einer dieser Legenden ist, hat gesagt, also das wäre die Champions League der Unterhaltung in Deutschland, der Dschungel. Da kann ich ihm allerdings nicht zustimmen. Ich finde, da gibt es doch noch ein paar andere Sendungen, die da mithalten können.
Es ist aber so, dass diese Leute ja von einer gewissen Selbstüberschätzung auch leben. Das gehört für die dazu, glaube ich. Sie halten sich selber für Champions League-Teilnehmer, weil nur so man, glaube ich, da durchkommt durch diese Erniedrigungen.
Ja.
Indem man denkt, ganz Deutschland schaut zu und ganz Deutschland redet auch über diese Geschichte. Wir beide reden drüber, was schlimm genug ist, Mike.
Ja, genau. Dass die Stars sind, muss man ihnen ja immer auch jedes Mal, wenn die Moderatoren reinkommen in allen diesen Sendungen, werden die angeredet mit liebe Stars, damit sie wissen, dass sie das sind, weißt du?
Richtig.
Also alle Prüfungen immer wird gesagt, liebe Stars, bei den anderen Sendungen wird gesagt, liebe Reality-Stars. Also von daher, das wird auch den Zuhörern immer wieder suggeriert oder Zuschauern, dass das Stars sind, um die es da geht, weil viele von denen, wenn du nicht immer auf Reality-Shows unterwegs bist, kennst du natürlich gar nicht und dann merkst du als Zuschauer wenigstens, aha, da scheint es sich um Stars zu drehen. Das hilft natürlich.
Das hilft so.
Apropos Stars. Mhm. Iris Klein, du erinnerst dich.
Ja, die Mutter von Katze.
Ja, die Mutter von Katze. Also diese Katzenberger-Familie versucht jetzt mit allen Mitteln gerade wieder irgendwie ins Gespräch zu kommen. Wir haben in der letzten Folge besprochen, dass die ja so viel abgenommen haben und dass sie jetzt so fit sind, Katze und ihr Mann. Und jetzt hat aber ihr, und jetzt wollte ja Daniela, wenn sie 40 ist, in den Playboy unbedingt. Und da hat aber der Playboy-Chef anscheinend nicht richtig drauf reagiert. Und da hat Iris Klein, ist dann ihrer Tochter zur Seite gesprungen und hat gesagt, da machen wir ein Doppelshooting. Ich biete mich an, Mutter und Tochter zusammen im Playboy. Und da hat der Playboy-Chef dann sofort reagiert und hat das aus für mich völlig unverständlichen Gründen abgelehnt. Schade eigentlich.
Also Iris Klein im Playboy wäre natürlich großformatig was Interessantes gewesen. Die Frage ist, ob man den Playboy dann noch zubekommen hätte. Aber die Frage ist natürlich auch nicht, die darf man auch gar nicht stellen. Das ist schon wieder Bodyshaming.
Ja, richtig. Das dürfen wir gar nicht sagen. Ja.
Ja.
Aber Daniela haut alles raus, gerade was geht, weil sie hat jetzt noch erzählt, sie hat sich sterilisieren lassen. Das machen ja eigentlich die Männer, wenn in der Ehe. Und dann hat sie aber hinterher gesagt, oh, sie weiß nicht, vielleicht wünscht sie sich doch noch einen Sohn. Das hätte sie vielleicht vorher überlegen sollen. Und dann hat sie erzählt, und das finde ich eigentlich gerade bei vielen Influencern, die davon leben, dass sie ihre Kinder vor die Kamera halten, was ich ganz schlimm finde, weil die Kinder können sich ja nicht wehren. Die können doch nicht sagen, Mutti, ich möchte aber gar nicht bei Instagram gezeigt werden. Das macht Daniela aber schon sehr, sehr oft. Ihre Tochter, die möchte jetzt Ärztin werden, sagt Daniela, weil sie so oft bei ihrer Botox-Behandlung hat zugucken müssen, wenn Daniela behandelt wurde. Deshalb möchte sie jetzt Ärztin werden.
Das ist ja auch ein Grund. Die denken natürlich, dass diese Leute, dass Mutti schwer gefährdet ist und deswegen will sie Arzt werden. Sie wollen ja alle helfen. die Kinder kriegen ja das Helfersyndrom. Und wenn sie dann damit wirken können, dass Mutti hübscher wird, dann wollen sie das natürlich auch tun.
Ja, unbedingt. Mhm. Jetzt haben wir das auch besprochen. Aber was in den letzten Wochen los war, außer die Hochzeit von meinem Freund Thomas, das war ja unglaublich. In Hamburg war zum Beispiel Robbie Williams unterwegs und der hat die Fraktionschefin der Grünen, Jennifer Jasberg, in der ersten Reihe abgeknutscht und sogar geküsst. Ich weiß nicht, wie es dazu kommen konnte. Auf alle Fälle muss Robbie vorher einen Tipp gekriegt haben von irgendwem in Hamburg und gesagt, du, da vorne steht die Fraktionschefin der Grünen. Nur wird er nicht wissen, was das bedeutet in Deutschland. Und er hat noch zu ihr gesagt, Jenny, ich kann dir einen Song widmen. Und dann hat er sie tatsächlich abgeküsst. Also für Robbie war das natürlich sehr glücklich, dass das in Hamburg war. In Dresden wäre das schon anders verlaufen, wenn er dann eine Grüne abgeknutscht hätte. So, und ich habe es schon eben gesagt, es gibt so viele Meldungen in den letzten 14 Tagen. Also jetzt kommen noch ein paar Meldungen. Kurze Meldungen für dich, Thomas, mit einer kurzen Stellungnahme.
Ja, da bin ich mal gespannt, ob ich zu allem was sagen kann, was du da vorträgst.
Meldung Nummer eins, die Kaulitz-Brüder, klar, sind im Gespräch weiterhin. Und sie haben erzählt in ihrem Podcast, sie wollen nichts vererben. Also sie wollen keinem was vererben, sie wollen am liebsten mit Minus auf dem Konto in die Kiste.
Also das ist natürlich noch ein bisschen hin, aber es ist eine kluge Philosophie. Denn wenn man immer dann daran denkt, was man den Kindern und den Kindeskindern was hinterlässt, tut man denen offensichtlich keinen Gefallen. Wobei ja bei den Kaulitz-Brüdern mit Kindern nur in einem Fall zu rechnen ist. Ich habe ja in meinem Buch bereits geschrieben, der Sensiblere der beiden, und wurde dann zurückgepfiffen, weil es heißt, das Sensibel gibt eventuell Hinweis auf die sexuelle Ausrichtung des einen, den ich für sensibler halte, in der Tat. Man darf nicht besonders sensibel sein, wenn man Heidi Klum heiratet. Aber der andere ist eher der Sensiblere. Aber dann hat mir das Sensible hat man mir rausgestrichen. Jetzt habe ich nur die Kaulitz-Brüder im Buch.
Aha, okay. Mhm. Ja, also merkst du das auch, weil du gerade sagst, du hast vorhin gesagt, du musst nachher noch los und dein Hörbuch einlesen. Ich habe auch beim Hörbuchlesen oft festgestellt, dass ich gedacht habe, hast du das wirklich geschrieben?
Jetzt, in der Tat.
Wenn man das dann liest, ist es plötzlich noch wieder eine ganz andere Geschichte.
Vor allem, wenn man es vorlesen muss, dann ist es schwerer zu lesen als zu schreiben. Ich neige dazu, lange Sätze zu machen und die lesen sich relativ schwer. Und es ist auch so, dass ich zu schnell lese, weil ich es hinter mich bringen möchte. Der Regisseur sagt immer, lies langsamer, Menschenskinder. Wir müssen das ganze erste Kapitel heute nochmal lesen, weil ich zu sehr durchgehetzt bin.
Ja, man muss sich da echt zusammenreißen. Du bin ich sowieso kein Fan vom Vorlesen. Ich war schon in der Schule, habe ich mich immer vom Vorlesen gedrückt. Also das Buch, ein Hörbuch einlesen, war für mich echt anstrengend. Aber ich habe das glücklicherweise in unserem eigenen Studio mit Slizzy zusammen gemacht. Von daher hatten wir auch selbst beim Einlesen vom Hörbuch viel Spaß. Okay, da sind wir wieder vom Buch zurück in die Wirklichkeit. Stefan Raab, unser Freund Stefan Raab, der kriegt anscheinend einen 90-Millionen-Euro-Deal von RTL, die uns ja auch beschäftigen. Also wir werden mit denen mal jetzt über Gage sprechen müssen, denke ich mal.
Uns erzählen sie immer, sie haben kein Geld. Ich glaube natürlich diese ganzen Zahlen auch nicht. Der Stefan hat mir neulich eine freundliche Mail geschickt, weil es eine Dokumentation gibt zu Stefan Raab. Und ich habe nett über ihn gesprochen in dieser Dokumentation, wofür er sich bedankt hat. Ich halte den Stefan in der Tat für einen der wenigen Fernsehschaffenden, die trittsicher sind. Er hat mehr Zähne als andere Menschen, aber das ist ja nicht etwas, was man gegen ihn ausrichten darf oder dass man gegen ihn sagen darf. Aber er ist ein kluger Kopf und er hat das richtig gemacht. Ich habe es ja nicht geschafft, mich so früh zurückzuziehen, wie er es gemacht hat. Aber er hat ja auch sein Comeback gut gewählt. Und wenn du die Kohle dafür kriegen solltest, die er kriegt, also wenn sie 90 sagen, dann sind es vielleicht 9. Aber auch das wäre mehr, als wir im Leben im Fernsehen jemals gekriegt haben. Und ich muss mal sehen, ob das stimmt. Ich werde das natürlich in meinen Verhandlungen mit aufrufen, wenn es darum geht, meinen Fernsehabschied in irgendeiner Form vorzubereiten.
Ja, und du kannst doch mal über deinen Junggesellenabschied schon mal sprechen.
In der
sagen,
Tat.
Leute, hier, da wird jetzt aber nicht gespart.
Ich boxe gegen Mike Krüger, kann ich dann sagen.
Ja, sehr schön.
Aber noch besser wäre es ja gegen die Frau von Mike Krüger.
Ja, noch da hättest du auch eine Chance. Gegen mich wärst du ja verloren.
Wahrscheinlich.
Ich würde noch einen Golfschläger mit in den Ring nehmen.
In deinem Gesicht kann man auch nichts mehr kaputt machen.
Richtig, wohl wahr. Das hat übrigens Dieter Bohlen zu dem Boxkampf mit Frau Halmich gesagt, den ja Stefan am 14.09. betreibt. Da hat er gesagt, da kriegt er in seiner ersten Show gleich richtig auf die Fresse, hat Dieter Bohlen gesagt.
Meinst du, da kommen noch mehr?
Bestimmt. Ja, also ich denke ja bei den 90 Millionen, wenn es denn stimmt, wird es sich natürlich um den Gesamtetat halten. Da sind natürlich dann Produktionskosten und sowas alles mit drin. Und wir sind natürlich alle gespannt, weil Stefan hat ja tatsächlich in seiner Karriere schon sehr, sehr viele lustige Sendungen sich ausgedacht, an denen ich auch teilweise teilgenommen habe. Ich habe zum Beispiel bei dem berühmten Stockcar-Rennen, was er immer in der Schalke Arena gemacht hat, da bin ich mitgefahren. Mhm. Das war sehr, sehr, sehr lustig. Und ich war natürlich sehr oft bei ihm bei TV Total, weil Stefan ja auch in diesem Alter ist, das wird er dir auch gesagt haben, der ist ja auch mit uns groß geworden. Und Stefan kennt meine erste LP immer noch besser auswendig als ich. Der kennt also alle Lieder, die auf Mein Gott Walter LP drauf sind, immer noch auswendig. Die hat er in seinem Kinderzimmer damals immer vor sich hingesungen. Von daher haben wir uns natürlich immer super gut verstanden.
Ja, er war immer für den Blödsinn zu haben und er hat ja auch mal zugegeben, dass die Idee zur Wok-WM, die er ja hatte, worauf er ja auch seinen Weltruhm gründet, dass ihm die bei Wetten, dass gekommen ist. Da hat er irgendjemanden gesehen, der auf der Bratpfanne irgendwo runtergefahren ist und hat gedacht, das könnte man als Format eventuell verkaufen und hat es dann geschafft mit der Wok-WM tatsächlich seine erste von mehreren WMs, da kam ja noch einiges dann hinterher, hat er damit etabliert.
Ja, also ein cleverer Bursche, deshalb sind wir mal ganz gespannt, was er sich jetzt ausgedacht hat. Und wir sind natürlich noch gespannter auf den Boxkampf, weil er hat ja schon mal von Regina auf die Glocke gekriegt. Das könnte also wieder passieren. Jetzt denken ja alle, der hat die letzten 5 Jahre wahrscheinlich heimlich in einem Boxcamp irgendwo Boxen trainiert.
Trainiert.
Ja, und sieht natürlich, kommt völlig gestählt, durchtrainiert da in den Ring. Also wir sind alle gespannt. Die Halle ist natürlich ausverkauft und RTL freut sich auf eine hohe Einschaltquote. Wir drücken Stefan alle Daumen, dass er die erste Runde gut übersteht.
Auf wen tippst du eigentlich?
Also ich tippe eigentlich auf Regina. Nur weiß ich nicht, ob die in der Zwischenzeit weiter trainiert hat. Damals, als sie ihn verhauen hat, da war sie natürlich gerade Weltmeisterin geworden. Die ist natürlich in der Zwischenzeit auch ein bisschen älter. Also von daher... ich hoffe, das wird keine blutige Geschichte, weil das würde dann dem Ganzen ein bisschen schaden, finde ich.
Finde ich auch. Aber die beiden nehmen das richtig ernst. Ich habe auch ein Interview mit Regina gelesen, die sagt, dass der durchaus eine Chance hat, weil sie natürlich in der Tat von ihrer ganzen Struktur her nicht mehr dieses Training leisten kann, sich was sie früher abgeliefert hat. Und man weiß wirklich nicht, ob Stefan, wie ernst er das nimmt, ob er nun wirklich trainiert ist oder ob er einfach so hingeht und sagt, mal sehen, die schaffe ich immer noch, auch mit links.
Wir lassen uns überraschen. Das passiert ja alles in der Zeit, wo wir jetzt wieder die nächsten Themen sammeln für unseren nächsten Podcast. Von daher unterhalten wir uns darüber nächstes Mal dann, liebe Apostel da draußen.
Zeigen wir Ihnen den größten Kinoerfolg aller Zeiten,
der bis jetzt in noch keinem Kino gezeigt wurde.
Von uns
für Sie.
Eine Filmgeschichte, unvergessen. Action, Drama und Komödie rund um die Welt. Lisa Film, Unterhaltung aus Leidenschaft. Einfach www.lisafilm.at anklicken und eintauchen in die Filmwelt.
Wir kommen zu einem nächsten sehr fitten Burschen, auf alle Fälle für sein Alter, nämlich Heino. Der Mann ist ja über 80 und den habe ich in letzter Zeit auch mehrfach getroffen, meistens am Wörthersee, wo ja unsere Lieblingsfilmfirma Lisa Film jedes Jahr eigentlich ein großes Fest feiert. Und da ist Heino immer eingeladen, zu Recht natürlich. Und Heino ist jetzt von Frederik Prinz von Anhalt in New York, Leute, haltet euch fest, zum Ritter des Hauses Anhalt-Askanien geschlagen worden. Mhm. Ist das wichtig?
Es ist auf definitiv nicht wichtig. Die Frage ist, ob es wirkt. Ich erinnere mich, dass ich zu frühen Zeiten, als der Frederik in den sozusagen Dunstschein der Geschichte getreten ist, von ihm auch in einer Fernsehsendung zum Ritter geschlagen wurde. Ich weiß nicht mal, ich habe dann so ein großes Kreuz gekriegt, das aber, glaube ich, in Malibu verbrannt ist. Also wenn es noch gilt, dann bin ich zumindest von jeglichen Zeugen sozusagen befreit. Ich bin der Einzige, der sich daran erinnert, weil die das damals im Fernsehen gesehen haben, wahrscheinlich alle nicht mehr leben.
Ja, wahrscheinlich.
Ich bin der einzige Überlebende meines eigenen Ritterschlages.
Ja, er hat sich ja seinen Adelstitel auch gekauft. Von daher finde ich das immer lustig, wenn Leute, die sich einen Adelstitel gekauft haben, dann für viel Geld andere Leute.
Andere zum Ritter schlagen.
Andere Leute adoptieren. Adoptieren oder zum Ritter schlagen. Und gelebt hat er ja hauptsächlich, und das tut er ja heute noch, von dem Erbe von Shaja Gabor. Von daher, eigentlich, wenn man jetzt mal das von der Seite aus betrachtet, muss man sagen, alles richtig gemacht, Frederik.
Alles richtig gemacht, und auch Shaja hat alles richtig gemacht. Die hat ja als erstes, glaube ich, einen Hilton-Erben geheiratet und damit hat sie die Kohle gemacht. Ich war mal zu einem ihrer vielen Geburtstage eingeladen. Da stand ein Pferd in der Garage. Ich weiß nicht mehr, ob das von ihr war oder von Frederik war. Auf jeden Fall hatte man den Rolls-Royce, den alten klapperigen Rolls-Royce rausgefahren und hatte das Pferd reingestellt, was dem Pferd nicht sehr gut bekommen ist. Und das waren natürlich wenig Tierfreunde unterwegs. In Deutschland könntest du heute kein Pferd mehr in die Garage stellen,
nee,
um damit irgendwelche Gäste zu beeindrucken. Da würden wahrscheinlich viele Tierschützer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und das Frühstücksfernsehen würde drüber berichten.
Unbedingt. Und damit haben wir jetzt auch alle diese Kurznachrichten auch noch besprochen. Das war eine Menge in der letzten Zeit. Und natürlich weiter an Platz 1 in meiner Hitliste ist die Hochzeit von meinem Freund Thomas und Carina. Und über Hochzeiten sprechen wir auch in unserer nächsten Rubrik. Und die ist wie immer, weil Thomas und ich werden nicht jünger, Leute. Wir bleiben weiterhin 100 Jahre zusammen im Showbiz.
Thomas Gottschalk und Mike Krüger, 100 Jahre Showbiz.
Thomas, warst du schon mal auf einer prominenten Hochzeit, außer deiner eigenen?
Also ich bin kein großer Freund von Hochzeiten. Ich bin des Öfteren auf Beerdigungen, aber weniger auf Hochzeiten eingeladen, ehrlich gesagt. Weil die sagen, wir brauchen junge Leute auf Hochzeiten. Aber ich erinnere mich natürlich an die Adelshochzeiten, an denen ich anwesend war, aber da fällt mir in erster Linie die Beerdigung von Lady Di ein, wo ich neben Elton John saß. Aber es ist tatsächlich nicht mehr so, dass viele Hochzeiten mein Leben, bis auf die eigene, die habe ich ja selber inszeniert, bis auf meine eigene Hochzeit kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich andere Hochzeiten verziert habe.
Aber du hast auf der Beerdigung von Lady Di neben Elton John gesessen. Das ist bis jetzt auch an uns allen vorbeigegangen. Wie kam es dazu?
Ich war auf der Rückreise von L.A. nach München und London war ausgestorben. Und ich hatte eine Karte zu dieser Beerdigung, wo ich eigentlich nicht hingehen wollte. Und ich weiß gar nicht mehr, ob ich vor, neben oder hinter ihm saß. Aber auf jeden Fall habe ich noch gedacht, guck mal, da sitzt Elton John in der gleichen Ecke wie ich. Der hat ja auch performt mit seinem Song, den er da gesungen hat.
Richtig. Candle in the Wind, umgetextet auf Lady Di.
Ja.
Aber wie kriegt man denn eine Karte zur Beerdigung von Lady Di?
Ich war damals Weltstar und habe dann eine Karte bekommen gehabt. Aber das habe ich nicht gedacht. Ich gehe da gar nicht hin, habe ich mir gedacht. Aber als ich dann tatsächlich auf der Durchreise war, London war an diesem Tag wie ausgestorben. Ich bin, glaube ich, zu einer Sat.1-Sendung sogar unterwegs gewesen, Gottschalks Hausparty, und habe damals ja 14-tägig im deutschen Fernsehen performt, was keiner geschafft hat außer mir, alle 4 Sender durchzumachen. Ich war bei der ARD, beim ZDF, bei RTL und bei Sat.1. lange mit einem eigenen Format unterwegs. Und das war, glaube ich, die Zeit, in der ich die Hausparty gemacht habe bei Sat.1 unter Fred Kogel.
Verrückt. Aber da kann ich natürlich sofort mithalten und ich kann das noch steigern. Ich hatte eigene Formate bei der ARD, beim ZDF, bei Sat.1, bei RTL, bei RTL2, bei Kabel 1 und bei Pro7. Was sagst du jetzt?
Tja, das ist natürlich, da hast du mich geschlagen. Aber bei was war da, Vox mit dabei?
Kabel 1.
Bei Kabel 1 hat man mich, glaube ich, gar nicht zur Kenntnis genommen. Und ich habe Kabel 1 gar nicht zur Kenntnis genommen. Aber Kabel 1 war ja...
Du wusstest gar nicht, dass Kabel 1 gibt.
Doch, ich wusste es. Ich kenne sogar das Symbol dafür. Kabel 1. Aber ich hatte es,
ja, genau.
Ich hatte es aus meiner Festplatte entfernt. Jetzt ist es wieder drin. Wenn man mich fragt, woher kennst du den Mike, werde ich sagen, von Kabel 1.
Genau, der hatte damals diese tolle Sendung da auf dem Sender. Ja, aber so viel dazu. Das heißt, das bedeutet natürlich, wir sind in der richtigen Rubrik, 100 Jahre Showbiz. Da hat man natürlich auch mit vielen Sendern in seiner Laufbahn zu tun gehabt, logischerweise. Aber ich war ja eigentlich von Hochzeiten ausgegangen. Da kam Thomas mit Lady Dis Beerdigung dazwischen. Da kann ich natürlich nicht mithalten mit meiner einzigen prominenten Hochzeit, auf der ich eingeladen war bis jetzt. Und zwar bei meiner Freundin Mary Rose, die hier um die Ecke wohnt. Also wir wohnen 5 Minuten zu Fuß auseinander, Mary und ich. Und wir kennen uns natürlich schon ewig und haben auch unglaublich viele lustige Sachen natürlich im Fernsehen schon zusammen erlebt. Und die hat ja damals Gottlieb Wendehals geheiratet vor ewigen Zeiten, Werner Böhm. Und mit Werner waren wir natürlich alle bekannt in Hamburg, alleine durch die Kneipenszene. Und das, wir sind ja früher auch durch die Clubs gezogen. Und da war Werner natürlich auch immer dabei und hat am Klavier schon lustige Lieder gesungen.
Für die Jüngeren unter euch darf ich an die Polonaise Blankenese erinnern. Das war, glaube ich, der größte Hit von Wendehals, ne?
Genau. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Nun geht sie los, unsere Polonaise. Ja, das war Werner. Und Werner hat Mary geheiratet und Mary und Werner kamen auf die geniale Idee, als Trauzeugen Mike Krüger und Karl Dall, Dall aufzurufen. So, jetzt stell dir vor, der arme Standesbeamte sitzt mit dem Gesicht zum Brautpaar. Das Brautpaar sitzt in der Mitte. Und rechts und links neben dem Brautpaar, das war ja schon schlimm, da saßen also Mary Rose und Gottlieb Wendehals und wollten heiraten, und rechts und links von den beiden sitzen Mike Krüger und Karl Dall.
Ja.
Und der arme Standesbeamte musste dann die Frage stellen zu Karl als Ersten: Was machen Sie denn beruflich? Und Karl sagt: Ich bin Schauspieler. So, daraufhin kriegt Mary so einen Lachanfall. Und bei Mary ist das immer, auch heute noch so, wenn Mary lachen muss, dann fängt die auch gleichzeitig an zu weinen. Das heißt, Marys gesamtes wunderschönes Make-up zerfloss innerhalb kürzester Zeit in ihrem Gesicht. Und sie konnte auch nicht wieder aufhören. Die kriegt sich dann nicht mehr ein. Die musste so lachen. Und Karl sagt: Wieso? Ja, und dann sagt der Standesbeamte zu mir, der wusste auch nicht mehr so richtig, wo er hingucken sollte: Und was machen Sie beruflich? Und ich sage: Ja, wenn der Schauspieler ist, dann bin ich erst recht Schauspieler. So. Und das endete damit, dass das in einem totalen Lachkrampf fing diese Hochzeit schon mal an und war natürlich dann auch dementsprechend, ging das dann weiter. Wir haben hier in Wellingsbüttel auch gefeiert im Randl. Das gibt es leider nicht mehr. Das war früher ein ganz berühmtes Lokal, auch mit einem großen Saal. Da waren natürlich viele Leute eingeladen und war eine Riesenparty, logischerweise. Und da wurde auch viel Alkohol getrunken. Auf alle Fälle, wie die Hochzeit begann mit dieser wunderschönen, lustigen Trauung, ging sie den ganzen Abend weiter. Also von daher, das war die einzige Hochzeit, auf der ich war, und die war wirklich tatsächlich sehr, sehr, sehr lustig.
Also so wie du das schilderst, der Gottlieb Wendehals war ja mal ein richtig hübscher Kerl, der hat so einen Schnauzbart gehabt. Ich erinnere mich an den jungen Wendehals.
Ja.
Und der war ja ein richtig apart, ein gut aussehender Typ. Kein Wunder, dass Mary Rose sich in den verliebt hat. Aber dass sie euch beide als Trauzeugen gewählt haben, war natürlich in der Tat schon, die sind schon an der ersten Kreuzung falsch abgebogen, die beiden.
Ja, so. Ja, die haben aber einen sehr netten Sohn zusammen, der tatsächlich auch sehr, sehr gut aussieht. Ein sehr gut aussehender junger Mann.
Mhm.
Von daher, da hast du recht, Werner, der sah natürlich zu seiner Glanzzeit richtig gut aus und hat sich dann zwar immer diese karierte Jacke angezogen und Gummihuhn um den Arm geklemmt und mit einer Aktentasche, aber in Wirklichkeit sah der tatsächlich sehr gut aus.
Ja.
Gut, der auch sehr gut aussieht und schon 5-mal geheiratet hat und das letzte Mal vor 2022 und hat auch eine ganz kleine, süße, nette, kleine Tochter, das ist natürlich unser Peter, Freunde. Und unser Peter Peter Maffay, der wird tatsächlich, er ist uns zuvor gekommen. Der Peter ist 75 geworden, Freunde.
Man, der war ja schon immer so ein bisschen zerknittert. Insofern fällt es nicht auf, dass er immer zerknitterter aussieht. Ich habe ihn neulich, sind wir gemeinsam Traktor gefahren. Neulich ist auch schon wieder ein Jahr her, glaube ich. Aber man, die Zeiten verkürzen sich ja. Peter Maffay wäre 18 Mal bei Wetten, das habe ich meinem Buch entnommen. Irgendjemand hat da mitgezählt, das ist unglaublich. Und Peter Maffay, die Stimme, hat sich einfach bei jedem, der unser Alter hat, in diese kognitive Struktur eingegraben. Jeder kennt die Stimme von Peter Maffay, der hat auch gute Sachen abgeliefert. Mein Lieblingslied von ihm ist Eiszeit.
Genau, das ist auch eine tolle LP, die hat der Peter rausgebracht. Da hat er auch ein tolles Cover von Hellwein.
Ja.
Hat das von Hellwein hat ihn gezeichnet damals, sehr cool.
Mhm.
Peter hat immer gesagt, na du, wer hat das Mikrofon auf meine Größe gestellt?
Ja,
der Peter, den mochten wir alle sehr gerne. Und als ich noch berühmt, also nicht weltberühmt wie Thomas, aber als ich noch berühmt war, da habe ich verhältnismäßig viele Schallplatten verkauft. Und deshalb bekam ich damals immer von den Verlagen und auch von den Künstlern die rechte Songs von den Kollegen durch den Kakao zu ziehen, was heute schwierig ist, weil heute verdient man leider mit Musik nicht mehr viel. Aber damals haben die gesagt, Mensch, wenn Mike das auf seine LP nimmt, dann verdienen wir ja ein bisschen was an diesem Cover. Von daher habe ich immer alle Songs genehmigt gekriegt zu meiner Glanzzeit. Und ich habe natürlich auch ein Lied von dem Peter, Freunde, habe ich natürlich auch ein Lied persifliert. Und das möchte, es hat es natürlich nicht alleine in die Charts geschafft. Die Songs von Peter, die haben es alle in die Charts geschafft. Aber dieser Song natürlich nicht. Und der heißt bei mir als Persiflage, du nimmst alles, was du kriegst.
Herrschaften, kommen wir zu den Mike-Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben.
Und wenn du schläfst, dann schläft nur ein Teil von dir und der andere schnarcht hier neben mir. Und wenn du schweigst, ja bitte schweig doch mal, doch das war bis jetzt noch nie der Fall.
Ja, Freunde, das war Du nimmst alles, was du kriegst von Peter Maffay.
In der Version von Mike Krüger aus der beliebten Serie Hits, die es nicht in die Charts geschafft haben, die es aber zweifelsohne verdient hätten. Was heute in den Charts ist, liegt alles unter dem Niveau, was bei Mike damals nicht in die Charts gekommen ist.
Richtig, das hat mein Freund Thomas sehr gut beschrieben gerade.
Mhm.
Die Supernasen beantworten Fragen ihrer Apostel.
So, Freunde, wir sind da, wo wir jetzt hingehören, nämlich bei unseren Aposteln. Und unsere Apostel sind uns weiterhin treu und es werden immer mehr, wie wir feststellen. Und wir kriegen auch immer mehr Fragen zugeschickt auf unserer eigenen Mailseite bei RTL, supernasen@rtl.de. Also wenn ihr auch Apostel seid und Fragen an uns habt, dann schickt sie uns bitte zu. Wir lesen sie dann gerne vor. Ich fange mal an, weil Mirko schreibt uns: Hallo, lieber Mike und Thomas, ich höre gerade die Folge vom 17. Juli Yellow Press. Eure Geschichten über Konzerte, die ihr mal besucht habt, fand ich sehr spannend. Thomas erzählt dabei von einem Konzert, das er mal vorzeitig verlassen hat, nämlich das von Bruce Springsteen, weil ein Lied klang wie das andere. Im Moment dachte ich, mich erinnern zu können, dass Thomas sich schon vor Jahren als großer Status Quo-Fan geoutet hat. Welche Band hat es über Jahrzehnte mehr geschafft, ein Lied wie das andere klingen zu lassen als Status Quo? Ich wäre über ein Statement von Thomas, würde ich mich sehr freuen, euer Klugscheißer Apostel Mirko.
Ja, Mirko.
Er hat ein bisschen recht, oder?
Er hat ein bisschen recht, aber das war erst die zweite Schaffensphase von Status Quo. In der ersten haben sie ja völlig anders geklungen. Ich erinnere mich an The Price of Love oder Black Veils of Melancholy, was ja fast eine Art von sagen wir mal, Flower Power Song gewesen ist. die Bands, an die wir uns erinnern, hatten ja jeweils zwei Schaffensphasen. Unter anderem die Bee Gees, die Brüder aus Australien. Die haben sich ja auch in ihrer ersten Phase ganz anders angehört als in der zweiten Disco-Phase dann. Manche Bands haben so lange, waren so lange unterwegs, dass sie sich neu erfinden mussten. Und in der zweiten Schaffensphase, da hat unser Apostel recht, hört sich tatsächlich ein Lied ähnlich an wie das andere. Und ich finde es faszinierend, das musst du natürlich als Gitarrenvirtuose bestätigen, dass man mit drei Griffen auf der Gitarre auch eine Weltkarriere machen kann, wie Status Quo es geschafft hat, von denen ja nur noch einer lebt. Das ist auch eine tragische Entwicklung.
Ja, du hast natürlich völlig recht. Ein alter Spruch in Nashville in der Country-Szene heißt ja, ein guter Country-Song sind drei Griffe und die Wahrheit. Und da steckt natürlich viel Wahres drin. Drei Griffe reichen oft für einen guten Song. Für einen Welthit wie Mein Gott Walter reichten sogar zwei. Von daher, Leute, ruhig anfangen, Gitarre zu lernen. Das kann nicht schaden. Auch heute kann man noch Gitarre lernen, verhältnismäßig einfach. Sogar im Internet gibt es Gitarrenschulen. Das hilft, besonders hilft es auch, das ist ein kleiner Tipp von mir jetzt an die Jüngeren, wenn man am Lagerfeuer bei irgendwelchen Klassenfahrten seine Gitarre rausholt und plötzlich ein paar Songs singt, das kommt bei den Mädels immer extrem gut an. Nur so ein kleiner Tipp von einem alten weißen Mann da draußen.
Ja. Es gab ja mal das Lied, man müsste Klavier spielen können, weil früher Frauen offensichtlich aufs Klavierspiel anders reagiert haben als heute aufs Gitarrenspiel. Mike, hast du auch diesen berühmten Kapotaster? Da gibt es ja so einen Teil,
natürlich, dass
man auf den Saiten rumschieben kann. Und das gibt es ja dann, da gibt es ja die ersten Griffe, die man dann so ganz unten am Loch, das soll man das sagen?
Ja, am Klangloch,
Schallloch. Am Schallloch.
Nein, aber der Kapotaster ist eigentlich dafür da, dass Leute, die Barré-Griffe nicht so beherrschen, dass die den sich einfach vorne da drauf stecken und dann können sie eine Tonart oder zwei Tonarten höher dieselben Griffe machen, wie sie normal oben machen, ohne Kapotaster.
Genau, das war's.
Eine Hilfe. Die natürlich aber auch völlig legitim ist. Das machen also nicht nur Leute, die anfangen, Gitarre zu spielen, sondern auch große Gitarristen spielen natürlich mit Kapotaster.
Sehe ich in der Tat öfter mal. Für mich ist ja Eric Clapton der Gitarrengott, der natürlich alles auf der Gitarre kann, was man können kann. Aber es gibt natürlich wenige, die wie Mike und wie Status Quo es geschafft haben, mit wenigen Griffen große Erfolge zu haben.
So, und wenn ihr mal hören und sehen wollt, wie Thomas und ich Rockin' All Over the World singen, dann könnt ihr einfach auf meinen YouTube-Kanal gehen. Da seht ihr das Original. Thomas und Mike singen von Status Quo Rocking All Over the World. Und das ist ein absolutes Highlight. Das gibt's auch nur einmal auf der Welt. Wenn zwei, wie ich jetzt weiß, ein Weltstar und ein deutscher Star zusammen einen Song von Status Quo auf der Bühne darbringen. Thomas, bist du bereit, was uns Apostel Bernd schreibt, mal vorzutragen?
Apostel Bernd schreibt, lieber Thomas, lieber Mike, was gibt es denn da zu überlegen? Natürlich macht ihr das live. Olli Dittrich hat selbst seine Figur Ditsche bereits auf die Bühne gebracht. Thomas, du hast doch bei ihm mal Gläser gespielt, vielleicht kannst du da noch was beitragen. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, die angesprochene Eurovisionsfanfare, gefolgt von Tommys sonorer Stimme, die auch mich in wohligen Erinnerungen schwelgen lässt, einmal live zu hören. Es müsste natürlich eine Art Halle sein, die Mike mit musikalischen Einlagen zum Toben bringt und die Thomas braucht, damit er langen Schrittes über die Bühne schreiten kann, während er das Publikum weiter unterhaltend überlegt, was nun als nächstes folgt. Mit sonnigen Grüßen von Korfu, euer treuer Apostel Bernd. Ja, der griechische Apostel Bernd, an Korfu ist er unterwegs, guckt dir das an.
Bernd spricht natürlich darauf an, dass wir Angebote haben oder ein Hauptangebot, dass wir unseren Podcast mal live machen. Und je mehr ich so andere Podcasts verfolge, muss ich feststellen, viele unserer Kollegen machen das ja tatsächlich live. Also vorneweg Olli Pocher, der macht das ja sehr, sehr gerne live. Aber auch die Kaulitz-Brüder haben schon ihren Podcast live gemacht. Und da stehen sie natürlich bei uns auch auf der Matte und sagt, wollt ihr das nicht mal live machen? Leute, wir denken drüber nach und wir werden jetzt mal ein Gespräch führen, auch mit RTL und allen, mit denen wir hier zu tun haben. Und dann werden wir das Ergebnis in nächster Zeit verkünden.
In der Tat. Also ich bin noch reisefähig, wenn man mich etwas vernünftig verpackt. Wir sind in diesem Bubble-Papier immer verpackt, wenn wir auf Reisen gehen. Und wir würden natürlich gewisse Hallen uns aussuchen, wo ich einen Auslauf auf der Bühne hätte, wo aber man nicht überbestuhlt wäre. Das wäre wichtig.
Richtig.
Es hat ja keinen Sinn, dass wir in irgendeinen Dome gehen, den wir nicht so wie Stefan Raab füllen können. Wir würden natürlich am Höhepunkt unserer Vortragsreise auch einen Boxkampf einplanen. Die beiden Podcaster gegeneinander. 100 Jahre Showbiz, dann bleiben nur noch 100 Jahre übrig, wenn einer von uns beiden auf den Brettern liegt. Mal sehen.
Oder wir laden die Kaulitz-Brüder ein, mal sehen.
Wir machen ein Vierer, das wäre natürlich auch nicht schlecht.
Ja.
Ich weiß schon, wen ich zusammenschlag von den beiden. Ich darf mir auswählen, ewig.
Du darfst wählen, genau. Mhm. Du bist der Ältere, du darfst wählen.
Wir sagen aber keinen Namen.
Wir sagen keine Namen. So, Freunde, Alfred, eben noch einen haben wir noch. Alfred schreibt, hallo Thomas, hallo Mike, ich höre euren Podcast super gern und würde gern wissen, ob Mike schon mal für Denn Sie wissen nicht, was passiert, angefragt wurde und ob er mitmachen würde. Vielleicht im Team mit Hugo Egon Balder, quasi ein Rentnerspezial, wenn Barbara moderiert. Euer Apostel Alfred.
Die Idee fände ich nicht schlecht. Ich habe den Brief ja auch schon gelesen, als du ihn mir geschickt hast. Ich finde die Idee durchaus quirlig, aber RTL sorgt natürlich immer dafür, dass wir mit unseren Gästen die wichtige Zielgruppe der 12- bis 9-Jährigen bedienen. Und das ist entscheidend, Mike, wenn du dabei wärst. Aber ich kann ja hier mal die Anfrage starten. Und RTL wäre, glaube ich, gut bedient. Aber es würden alle Jungen sagen, wer sind denn die drei hübschen Menschen, die da unterwegs sind? Barbara kennen Sie zur Not noch vom Grand Prix, der ja inzwischen Eurovision Song Contest heißt. Aber wir drei, der Günther, du und ich, wir wären natürlich schon etwas für die reifere Generation. Wenn dann Hugo Egon Balder noch mitmischen würde, wären wir ganz verloren. Mit dem Hugo habe ich natürlich auch frühe Erinnerungen. Mit dem war ich immer für RTL auf irgendwelchen Kurbädern unterwegs, auf einer Bädertour, die RTL damals gemacht hat.
Der hat ja auch geschrieben, auch als Schreiber, schon ganz, ganz lange her, in den Anfangszeiten von RTL Radio für Guten Morgen Deutschland, wo ich dann manchmal dazu stieß, weil ich auch dann natürlich da irgendeinen Song vorgetragen habe in der Morgensendung und habe dann auch noch scherzeshalber ein paar Gags damit zusammengebastelt. Also der Hugo kennen wir natürlich auch schon seit 50 Jahren, logischerweise.
Ja, da gäbe es eine gewisse Logik, das muss ich sagen, das wäre nicht schlecht.
Vielleicht würden wir die Mediathek vom ZDF noch als Co-Partner kriegen, dann hätten wir unsere Zielgruppe, hätten wir dann auch noch auf unserer Seite.
Ja, das wäre nicht übel. Böhmermann würde natürlich helfen. Ich habe gesehen, dass Böhmermann neulich mit den Kaulitz-Zwillingen gekocht hat.
Oh.
Inzwischen kochen sie alle.
Ja.
Wir würden schon mal versprechen, dass wir nicht gemeinsam kochen.
Nein, ich habe mich bis jetzt auch wirklich es geschafft, aus allen Kochsendungen rauszuhalten. Die erste Anfrage kam noch von Biolek, der ja die erste Kochshow gemacht hat, quasi im deutschen Fernsehen.
Mit Biolek habe ich noch gekocht. Ich habe meine berühmten Lauchstangen in Schinken gewickelt mit Käsesoße. Zum Besten gegeben.
Siehst du, und ich habe schon damals Herrn Biolek abgelehnt und kann heute, wenn ich Anfragen bekomme, zum Beispiel von meinem Freund Steffen Hensler, der es nicht immer wieder versucht, mich einzuladen, und ich sage, Steffen, tut mir leid, ich habe schon Biolek abgesagt.
Ja.
Und dann kommen Sie natürlich aus der Nummer nicht raus.
Ich habe schon Biolek abgesagt, ist fast noch besser als die Absage, die ich immer von Sean Connery bekommen habe. Da hat sein Büro nämlich immer geschrieben, Mr. Connery has retired.
Ja.
Der war die letzten Jahre immer in Rente und immer, wenn man ihn angefragt hat, hat man den gleichen Brief gekriegt. Mr. Connery has retired. I'm sorry to tell you. Mr. Connery has retired.
Ja, liebe Apostel da draußen, Thomas und ich retiren nicht. Wir machen weiter. Ihr hört uns in 14 Tagen wieder. Thomas flittert jetzt ein bisschen mit seiner Gattin weiter durch München. Die beiden, ich kann es weiterhin bestätigen, sind über beide Ohren verliebt.
Ja, man glaubt es ja auch nicht, wie viele Leute das mitbekommen haben, weil uns dauernd, wenn wir in Persona in München unterwegs sind, fremde Menschen zu unserem Glück gratulieren, die es irgendwo mitbekommen haben, dass wir in den Stand der Ehe getreten sind. Also die Menschheit freut sich über unser Glück. Das muss man sagen, sie teilen es geradezu mit uns. Ich habe ja auch gelernt, mein Schicksal mit meinen Followern zu teilen. Früher war ich ja nicht so, dass ich irgendetwas mit irgendjemandem teilen wollte, was Gefühle betraf, aber da hat sich ja nur einiges geändert.
Ich höre mir jetzt ein Lied an von Bonnie Tyler. Das war's für heute, liebe Freunde. Bis in 14 Tagen.
Bis dann, Mike.
Die Supernasen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger hört ihr immer zuerst auf RTL+. Die Hosts sind Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Redaktion Ivy Hase und Carlotta Unner. Rubriken Robert Pörschke aka Slizzy Bob. Audioproduktion Nicolas Femerling und Executive Producer ist Christian Schalt.